أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine sehr geehrten Geschwister Islam, heute inshallah ta'ala werden wir uns mit zwei weiteren Namen, von den schönsten Namen, der schönsten Namen Allah subhanahu wa ta'ala beschäftigen. In der letzten Woche hatten wir uns mit den beiden Namen Ar-Rahman, Ar-Rahim beschäftigt gehabt. Und heute inshallah ta'ala werden wir uns ebenfalls mit zwei Namen beschäftigen, welche von der gleichen Wortwurzel hergeleitet werden können. Und zwar handelt es sich um die Namen Al-Hafir und Al-Hafir. Al-Hafir und Al-Hafir. Zwei Namen, welche von der gleichen Wortwurzel kommen. Nämlich von Hafizah. Und Hafizah bedeutet so viel wie etwas bewahren, etwas hüten, etwas bewachen. Das ist, oder bewachen geht schon vielleicht ein wenig zu weit, aber etwas hüten, etwas bewahren. Das ist die Grundbedeutung von Hafizah. Daher wird abgeleitet das Wort Hafiz, der Koran. Der Bewahrer des Korans, derjenige, der den gesamten Koran auswendig kann. Und Al-Hafiz und Al-Hafiz, diese beiden Wörter, kommen im Koran mehrfach vor. Al-Hafiz kommt insgesamt 11 Mal im Koran vor. Jedoch nicht jedes Mal bezogen auf Allah subhanahu wa ta'ala, sondern insgesamt nur 3 Mal bezogen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafiz oder Hafiz, manchmal auch in Pluralform Hafizin, kommt insgesamt 19 Mal im Koran vor. 4 Mal davon, wie ich es jetzt recherchiert habe, bezogen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Namen Al-Hafiz und Al-Hafiz kommen insgesamt bezogen auf Allah subhanahu wa ta'ala als ein Name Allah subhanahu wa ta'ala insgesamt 7 Mal im Koran vor. 3 Mal Al-Hafiz oder Al-Hafiz und 4 Mal Al-Hafiz. Wallahu ta'ala a'la wa a'la, zumindest ist es das, was ich herausfinden konnte. Und Alhamdulillah, heutzutage braucht man ja nur das Wort einzugeben in eine Seite und schon werden alle Ergebnisse ausgesprochen, ohne dass man dann suchen muss. Al-Hafiz und Al-Hafiz. Was sind jetzt die Bedeutung dieser Namen? Warum hat sich Allah subhanahu wa ta'ala 2 Namen gegeben, welche genau auf diese Eigenschaft hindeuten, nämlich die Eigenschaft des Bewahrens und die Eigenschaft des Behütens, sodass man Allah subhanahu wa ta'ala als den Bewahrer bezeichnen kann? Und wir kennen ja auch den Namen Abd al-Hafiz und Abd al-Hafiz, beides Namen, die durchaus verbreitet sind unter den Muslimen. Warum gibt sich Allah subhanahu wa ta'ala gleich 2 Mal einen Namen, der genau auf diese Eigenschaft hindeutet? Weil es sich nämlich bei dieser Eigenschaft um eine besonders wichtige Eigenschaft handelt. Eine Eigenschaft, ohne die dieses gesamte Universum überhaupt nicht bestehen könnte. Weil der Behüter Al-Hafiz und Al-Hafiz darauf hindeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala als Schöpfer dieses Universums das Universum nicht nur erschaffen hat und nicht nur die Menschen einfach auf diese Welt gesetzt hat, sondern nachdem er es erschaffen hat und nachdem er die Menschen erschaffen hat und dieses gesamte Universum, hat er es darüber hinaus auch noch was im Nachhinein bewahrt. Und das ist im Grunde genommen eine der wichtigsten Bedeutungen des Namens Ar-Rabb. Wir haben noch nicht ausführlich über den Namen Arab gesprochen, auch wenn wir indirekt über ihn gesprochen haben. Arab ist der, genau, derjenige, der etwas erschaffen hat, der der Herr darüber ist und im Nachhinein sich darum auch kümmert. Und Al-Hafiz, diese beiden Namen deuten genau darauf hin. Allah subhanahu wa ta'ala, er kümmert sich um seine Schöpfung. Allah subhanahu wa ta'ala, er bewahrt seine Schöpfung darüber, dass sie zugrunde geht, dass sie zerstört wird. Ich meine, diese gesamten Kräfte, die wir im Universum sehen, welche das Universum zusammenhalten, das sind ja Dinge, die wir nicht sehen können. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt im Koran, dass die Himmel erhalten werden durch Säulen, er hält die Himmel fest mit Säulen, die man nicht sehen kann. Was sind diese Säulen? Das sind Kräfte, Gravitationskräfte und andere Kräfte, welche Allah subhanahu wa ta'ala in dieses Universum gelegt hat und mit dem Allah subhanahu wa ta'ala dieses Universum auch beschützt. Stellt euch mal vor, wenn diese Kräfte nicht geben, was würde passieren? Alles würde in sich zusammenfallen. Nichts könnte bestehen. Wenn es diese Kräfte nicht geben würde, könnten wir nicht einmal auf dieser Erde leben. Wir würden einfach so davonfliegen. Wir würden einfach aufgesaugt werden vom Universum. Aber durch diese Kräfte, durch diese Säulen, wie sie der Koran beschreibt, die man nicht mit bloßem Auge sehen kann, die aber vorhanden sind, subhanallah, was für eine Erkenntnis, die uns der Koran gibt. Ein Wunder an sich, dieser Vers. Durch diese Kräfte wird das gesamte Universum bewahrt. Guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala an verschiedenen Stellen sagt. يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ Und er hält den Himmel fest, dass er auf, davor, dass er auf die Erde fällt, außer mit seiner Erlaubnis. Das heißt, wenn Allah Ta'ala in seiner Allmacht und in seiner Eigenschaft als Al-Hafiz und Al-Hafiz den Himmel nicht festhalten würde, dann würde der gesamte Himmel auf die Erde fallen, wie es Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Es würde alles in einem zusammengehen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا Und wir haben den Himmel zu einem geschützten Dach gemacht. Das heißt, das Dach an sich ist nochmal geschützt. Guck mal, wie es der Koran ausdrückt. Er sagt nicht سَقْفًا حَافِظًا zu einem schützenden Dach, sondern zu einem beschützten Dach. Das heißt, das Dach an sich, dieser Himmel, ist auf einmal beschützt. Von Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ Und sie wenden sich von diesen Versen ab. إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ زُولَ الْأَرْضِ Vers 41. Allah subhanahu wa ta'ala erhält die Himmel und die Erde fest, damit sie nicht vergehen. Damit sie nicht in sich zusammenstürzen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist Al-Hafiz. Er hat dieses Universum bewahrt vor dem Zusammensturz. Er hat das Universum bewahrt davon, dass es in sich zusammenfällt. Und er hat im Endeffekt den Menschen bewahrt. Dadurch, dass er das Universum bewahrt hat, hat er uns bewahrt. Jeden Tag lesen wir irgendwo, dass ein Komet an der Erde vorbeigeflogen ist. Und hätte er die Erde getroffen, was wäre da gewesen? Dann wäre es zu einer Riesenkatastrophe gekommen. Ganz Nordamerika, dann wäre sogar zwei Kontinente wären von einem Moment auf den anderen einfach so vom Erdboden verschluckt worden. Schaut mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala das Universum schützt. Es gibt eine Ozonschicht. Eine Ozonschicht, welche die Menschen vor den Strahlen der Sonne schützt. Dass der Mensch nicht einfach so verbrennt, dass der Mensch nicht einfach so Krankheiten bekommt durch die Strahlung, der er ausgesetzt wäre, würde es diese Schicht nicht geben und diese Ozonschicht nicht geben. Aber der Mensch, subhanallah, was macht er? Er macht das, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, mit eigenen Händen kaputt. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Das Unheil hat sich auf dem Festland und auf der See verbreitet und ist zum Vorschein gekommen. Wodurch? Durch das, was die Menschen mit ihren Händen erworben haben. auf dass er ihnen einen Teil von dem kosten lässt, was sie gemacht haben, auf dass sie zurückkehren. Dazu gehört nicht nur, dass ich Sünden begehe und somit Allah subhanahu wa ta'ala mich dafür bestraft, nein, auch dass ich nicht auf das Acht gebe und das hüte und das bewahre, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns erschaffen hat. Das heißt, wenn Allah ta'ala der Bewahrer, der Hafiz und der Hafiz dieses Universums ist, was möchte er uns damit sagen? Er möchte uns im Endeffekt damit sagen, oh ihr Menschen, wenn ich es bewahre, ist es jedenfalls eure Aufgabe, als Statthalter auf der Erde, als Khalifa auf der Erde, die es Allah Ta'ala für uns vorgesehen hat. Als er nämlich über die Erschaffung des Menschen gesprochen hat und sagte, Inni ja'ilun fil ardi Khalifa, ich werde auf der Erde einen Statthalter einsetzen. Jemand, der diese Erde verwaltet, in meinem Namen. Und dementsprechend wird Allah subhanahu wa ta'ala uns zu Statthaltern auf der Erde gemacht. Und er erhaft und er hafiert es und alles bewahrt. Was verlangt er dann von uns? Was ist denn unsere Aufgabe? Die Schöpfung Allahs ebenfalls zu bewahren. In erster Linie ist ich als Mensch, mich als Geschöpf bewahre. Bewahre davor, dass ich meinem Körper, der eine Anane ist, mir etwas Anvertrautes, was mir anvertraut wurde, dass ich es zunächst für seiner bewahre. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt ganz klar, und er spricht darüber, indem er nämlich sagt, sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mahbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Zwei Gnaden, in welchen sich viele Menschen täuschen. Die Gesundheit und die Freiheit. Gesundheit, nichts Selbstverständliches. Allah subhanahu wa ta'ala, er verlangt von dir, deine Gesundheit zu bewahren, auf deine Gesundheit Acht zu geben. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns das immer wieder aufgezeigt. Aber der Mensch, er vergisst dies häufig und denkt, das ist sein Körper, er kann seinem Körper was tun, was er möchte. Nein. Allah hat ihm den Körper gegeben, um zu bewahren. Und dementsprechend gehört es zu den größten Sünden überhaupt, die Allah subhanahu wa ta'ala oder durch die der Mensch den Verfluchten und den Verdammten gehört, dass er was macht, die Schöpfung Allahs verändert. Allah hat dir, hat dich in bester Weise erschaffen. وَلَقَدَ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Wir haben die Menschen in bester Weise erschaffen.
Das Problem ist, wenn wir den Namen als Verletzter finden, dann müssen wir ihn zu den Untersten der Untersten gehören. Der Mensch selbst, er bringt sich dazu.
Das, was Allah ihm gegeben hat, endet einfach. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auf einige dieser Dinge aufmerksam gemacht. So dass er gesagt hat, dass Allah diejenigen, die das tun, sogar verflucht. Was gehört dazu? Beispielsweise, dass ich mich tätowieren lasse. Wie gesagt, es ist doch mein Körper. Ich kann mit meinem Körper machen, was ich möchte. Er gehört doch nie der Körper. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dich bewahrt, hat dich in schönster Art und Weise erschaffen, hat dich dann behütet und bewahrt. Du bist als kleines Kind aufgewachsen, konntest nichts tun, konntest dich nicht wehren. Und jetzt nimmst du diesen Körper, der in bester Weise erschaffen wurde. Wer bist du, dass du etwas machen darfst? Das ist nicht dein Körper, das ist nur eine Ermahnung, die dir gegeben wurde. Hätte Allah dich mit Farben erschaffen wollen, dann hätte er dich mit Farben erschaffen. Wenn du mal schaust, Allah, die Filme, wenn man sich hier anschaut, wie viele verschiedene Farben gibt es. Die Fische im Wasser, was hat sich für schöne Neonfarben? Unglaublich. Wenn Allah dich so hätte erschaffen, dann hätte er dich so erschaffen. Aber Allah hat dich erschaffen ohne Farben. Und dementsprechend verändere die Schöpfung Allahs nicht. Und es ist im Endeffekt besser für dich, wenn du die Gebote Allahs befolgst. Allah Ta'ala, er hat extra Verbote eingeführt, damit der Mensch seinen Körper davor bewahrt, dass er in irgendeiner Weise zu Schaden kommt. Wenn Allah Ta'ala Berauschendes verboten hat, hat er das nicht gemacht, weil Allah Subhanahu wa Ta'ala uns damit den Spaß verbieten möchte. Und sein verbieten möchte, dass wir ein geselliges Beisammensein haben und dass wir lachen können. Nein, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er hat das getan. Weil er möchte, dass wir die größte Gnade, die wir überhaupt haben, was uns erst zu einem richtigen Menschen gemacht hat, nämlich unseren Verstand, unser Gehör, davor bewahren, dass das in irgendeiner Weise geschädigt wird.
und in irgendeiner Weise im Schaden verwickelt. Das ist was? Also Allah ist der Hafiz und der Hafiz dieses Universums und dementsprechend muss ich als Mensch ebenfalls auf diese Schöpfung Acht geben. Aber nicht nur auf mich selbst, sondern auch auf meine Umwelt. Ich muss meine Umwelt berücksichtigen. Und subhanallah, wenn das die Menschen beherzigen würden, gerade auch die Muslime, die heutzutage sehr, sehr weit davon entfernt sind und leider ihnen andere Menschen zuvorgekommen sind, die vielleicht nicht an Allah glauben, aber trotz alledem dies dann durch ihre Moralvorstellung dann auch entwickelt haben, diese Vorstellung von Tierschutz und anderen Dingen, Umweltschutz, da muss ich sagen, die Muslime, wir haben im Grunde genommen diesen Namen, Al-Hafiz und Al-Hafiz, nicht richtig verstanden. Ich meine, wozu erhält Allah subhanahu wa ta'ala dieses Universum, wenn der Mensch es im Nachhinein wieder kaputt macht? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat so viel Wert auf die Umwelt gelegt, dass er es sogar verboten hat, bei Schlachten, wo es darum geht, vielleicht sogar Vorteile zu erlangen und vielleicht sogar schneller an den Sieg zu kommen, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verboten, einfach so einen Baum ohne Grund zu fällen. Subhanallah. Ein Baum, ein Lebewesen, darf ich nicht fällen, selbst in solch einem Fall, nur weil es nicht anders geht, nur weil es die einzige Möglichkeit ist, um die Muslime vor einer Niederlage zu schützen. Aber sonst ist es nicht erlaubt. Ich muss darauf Acht geben. Guckt euch mal diese moralischen Ansätze an. Wenn wir als Muslime sie weiterentwickelt hätten, wallahi, die Menschen, sie würden heutzutage nur auf die muslimische Ethik zurückgreifen, auf die muslimische Morallehre zurückgreifen. Aber leider haben wir es nicht geschafft, dies nach außen zu tragen, sodass wir heute von den universellen Menschenrechten sprechen, die vom wo kommen? Vom Westen. Wir sprechen vom Tierschutz, der vom wo kommt? Vom Westen. Es ist alles bei uns verankert, alles vorhanden, alles bewusst in unserer Religion, aber wir haben es nicht geschafft, es auszuarbeiten. Wir haben es nicht geschafft, es so darzustellen, dass die anderen Menschen auf uns zurückgreifen müssen. Sie haben es im Übrigen getan. Eine Zeit lang. Aber subhanallah, sie sind klüger gewesen als die Muslime. Wisst ihr, inwiefern sie klüger gewesen sind als die Muslime? Als damals die Christen, gerade auch über Andalusien, die ganzen Bücher ins Arabische, ins Lateinische übersetzt haben, aus dem Arabischen ins Lateinische, da haben sie auf etwas Acht gegeben. Und zwar auf was? Sie haben darauf Acht gegeben, dass nur das übersetzt wird, was wertneutral ist. Aber das, was in irgendeiner Weise ihrer Identität als christliches Europa entgegensteht, das haben sie übersetzt lassen. Das heißt, was haben sie übersetzt? Sie haben naturwissenschaftliche Bücher übersetzt. Sie haben philosophische Bücher übersetzt. Warum? Weil sie nämlich ursprünglich aus ihrer Kultur kam, die hellenistische Kultur. Das konnten sie alles übersetzen. Ich meine, sie haben ihre eigene griechische Philosophie nur durch die Muslime erlernen können, welche sie bewahrt haben und dann auch noch weiter ausgearbeitet haben. Aber subhanallah, was sie nicht gemacht haben, sie haben nicht Dinge übersetzt, welche ihre Kultur und ihre Identität als christliches Europa widersprechen. Was haben die Muslime gemacht? Sie haben es genau umgekehrt gemacht. Und das hat der Westen geschafft. Er hat es geschafft, dass die Muslime sich auf was stürzen? Auf die europäische und westliche und christlich und säkular geprägte Philosophie und die Vorstellung von einer westlichen Lebensweise und Moralvorstellung. Und das wurde ins Arabische und ins Türkische und andere islamische Sprachen übersetzt. Und subhanallah, das Eigentliche, was wir brauchen, um wirklich Fortschritte zu machen, nämlich die wertneutralen Wissenschaften, wie die Naturwissenschaften, die haben wir einfach dem Westen überlassen. Sodass wir in unseren Köpfen was sind, abhängig sind vom Westen, aber selbst nicht produzieren können. Wir sind also material abhängig von ihnen und auch geistig abhängig von ihnen. Der absolute Kolonialismus. Das haben sie geschafft zu machen. Und deswegen, ja, wir sehen, wir haben alles bei uns, in unserer Religion ist alles vorhanden, wenn wir es so ganz lieb würden. Deswegen, Al-Hafiz Al-Hafiz, er ist der Bewahrer dieses Universums. Und das bedeutet für mich als Muslim, dass ich
als Stadthalter auf Erden die gleiche Aufgabe übernehme, natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten als Mensch und auf die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala Acht gebe. Al-Hafiz al-Hafiz ist aber nicht nur auf die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala bezogen, nein, sondern geht noch viel, viel weiter. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surat al-Hijr, im Vers Nummer 9, folgendes. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wir haben wahrlich die Ermahnung herabgesandt und wir werden sie wahrlich was behüten und bewahren. Welche Ermahnung ist denn gemeint? Die Ermahnung des Korans. Das heißt, wenn ich über Al-Hafiz und Al-Hafiz spreche, dann spreche ich nicht nur über die Bewahrung des materiellen Universums, nein, sondern ich spreche auch über die Erhaltung des Universums durch was? Durch die Rechtleitung Allah subhanahu wa ta'ala. Weil was geschieht nämlich, wenn sich alle Menschen von Allah abwenden, wenn keine Moral mehr auf der Erde herrscht? Was geschieht dann? Die Menschen, sie werden auf dieser Welt leben, ohne den eigentlichen Sinn ihres Lebens zu erfüllen. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Universum nicht mehr bestehen lässt. Und es eigentlich zum Untergang dieser Welt kommen wird. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam über den jüngsten Tag? Wann beginnt der jüngste Tag? Zu welchem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt, wo es keinen Menschen mehr auf der Erde geben wird, der was sagen wird? Allah. Das heißt, wenn alle Menschen auf dieser Erde nicht mehr Allah sagen, dann wird was geschehen. Was? Dann wird Allah so kleiner hoher Tag, wenn kein Mensch mehr auf der Erde Allah sagt, dann wird was geschehen. Dann wird Allah so kleiner hoher Tag dieses Universum samt der Erde vernichten. Das wird zum nächsten Tag kommen. Zur Zeit von Muhammad. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala die gesamte Welt überschwemmt? Warum gab es so eine Windflut, sodass die gesamte Welt unter Wasser stand, außer einer Arche, in der sich Nuh alayhi salam und jeweils von jedem Tier ein Paar befand und einige der Gläubigen, die mit ihm waren. Aus welchem Grund? Weil einfach die Menschen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr um Wasser kriegen. Sie sind völlig abgekommen vom richtigen Weg. Allahu a'lam, wie groß damals die Menschheit gewesen ist, wie viele Menschen es überhaupt auf der Welt gegeben hat. Natürlich bei weitem nicht so viele Menschen wie heutzutage. Aber was soll man mit einer Menschheit, welche ihren Sinn völlig verfehlt hat, welche ihre eigentliche Aufgabe nicht mehr erfüllt, als Stadthalter auf Erden. Und dementsprechend hat Allah subhanahu wa ta'ala diese gesamte Menschheit vernichtet, mit Ausnahme der Gläubigen. Und dementsprechend, damit das Universum im Gleichgewicht bleiben kann, muss es genau diese Rechtleitung geben. Und deswegen, und genau aus diesem Grund, hat Allah subhanahu wa ta'ala diese letzte Botschaft bewahrt. Und interessant ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich von Adam alayhi salam bis zum letzten Menschen auf dieser Erde, der noch glauben wird, seine Botschaft immer bewahrt hat, für verloren gehen. Viele stellen immer wieder die Frage, wie kann es sein, dass der Koran beschützt wurde vor Verfälschung, während es bei den anderen Botschaften nicht der Fall gewesen ist. Es ist bei den anderen Botschaften nicht der Fall gewesen, aus einem ganz einfachen Grund. Weil Allah subhanahu wa ta'ala die anderen Botschaften auf einem anderen Weg bewahrt hat. Wie denn? Nämlich durch Propheten, die er immer wieder entsandt hat. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفهم نبي. Die Kinder Israels, die wurden regiert und beherrscht von den Propheten. Immer wenn ein Prophet starb, kam ein anderer Prophet an seiner Stelle. Ella wa innahu la nabiyya ba'di. Aber es gibt keinen Propheten nach mir. Subhanallah, guck mal. Das heißt, zur damaligen Zeit war es nicht notwendig gewesen, dass es eine Botschaft gibt als Schrift, welche Allah subhanahu wa ta'ala vor der Verfälschung bewahrt. Weil nicht immer wieder Propheten entsandt wurden. Aber jetzt mit der letzten Botschaft, wo sich auch die Menschheit verändert hat, wo es immer mehr zu einer Globalisierung der Welt kam, wo es immer leichter wurde, dass man von einem Ort zum anderen reist, in dieser Zeit hat Allah subhanahu wa ta'ala vorgesehen, dass der letzte Prophet kommt mit der abschließenden Botschaft, welche Allah subhanahu wa ta'ala auch wiederum bewahrt wird. Sodass es in der die gesamte Menschheitsgeschichte immer Menschen gab, welche Allah gesprochen haben. Dass die Rechtstellung immer vorhanden gewesen war. Auch wenn es wenige Menschen waren, die an sie glaubten. Aber es gab diese Menschen, die an sie glaubten. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sogar über die Muslime genau das gesagt. Dem nämlich gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam, La tazal ta'ifatu min ummati zatirina ala al-haq. La yadurruhum man khadarahum hatta yatiya amrullahi wa hum kazalik. Es wird immer eine Gruppe von Muslimen geben, die an der Wahrheit festhalten. Also mit anderen Worten, es wird Zeiten geben, wo ein Großteil der Muslime vom richtigen Weg abkommt. Es ist nicht, dass sie vom Glauben abgefallen sind, aber sie tragen nicht mehr die Botschaft. Sie tragen nicht mehr die Wahrheit, sie sind nicht mehr die Träger der Wahrheit. Es ist nur noch eine kleine Gruppe von Menschen, die es nicht stören wird, wenn es andere gibt, die versuchen, sie daran zu hindern. Bis die Angelegenheit Allahs kommt und sie immer noch so sind. Allah, das heißt, das Bewahren der Botschaft. Allah ist Al-Hafiz. Derjenige, der seine Botschaft vor dem Verlorengehen und vor der Verfälschung bewahrt, bis zum jüngsten Tag. Und wenn Allah daran der Bewahrer der Botschaft ist, dann sollte ich als Muslim versuchen, zu einem Instrument oder einem Werkzeug zu werden, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala seine Botschaft bewahrt. Und wie mache ich das am besten? Ich mache das, indem ich nämlich versuche, den Koran in meinem Herzen zu bewahren. Den Koran in meinem Gedächtnis zu bewahren. Es gibt nichts Besseres. Aber nicht nur, indem ich den Koran auswendig lerne. Nein. Das hat eine hohe Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und da sollte jeder von uns daran arbeiten. Und jeder, der nach Wissen strebt, sollte mit dem Koran beginnen. Es führt kein Weg am Koran vorbei. Ich kann noch so viel Wissen haben, wenn ich den Koran nicht kann, dann ist es so, als könnte ich gar nicht. Sondern ich sollte darüber hinaus den Koran bewahren durch meine Taten, indem ich nämlich den Koran so lebe. Und wie lebe ich den Koran am besten? Indem ich nämlich zusätzlich schaue, wie derjenige, der den Koran offenbart bekommen hat, den Koran verstanden hat und gelebt hat. Der nämlich ein Koran gewesen ist, der auf der Erde umgewandelt ist. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wallahi, es wird mir immer bewusster. Gerade in dieser Diskussion über die Deutungshoheit des Islam. Ihr kennt die ganze Diskussion jetzt über den Professor Mohammed Rashid in Münster, der etwas über Islams Barmherzigkeit, wir haben schon oft darüber gesprochen. Und da ist eine Diskussion ausgebrochen unter den Muslimen. Eine Diskussion über die Deutungshoheit des Islam. Viele sagen gerade auch, liberale Muslime, die sich so nennen, liberale Muslime, liberale Muslime. Sie sagen, man kann den Koran, oder besser gesagt, man muss den Koran immer wieder neu deuten. Das ist eine Aussage, wie man so schön auf Arabisch sagt, das ist eine Aussage, die richtig ist, mit der aber Falsches gemeint wurde. Dass wir den Koran immer wieder neu deuten müssen, das würde ich gar nicht bestreiten. Dass wir uns immer wieder mit dem Koran beschäftigen müssen und versuchen, direkt auf die Quelle zurückzugreifen, da keine Frage. Aber viele von Ihnen meinen damit, wir müssen den Koran neu deuten, unabhängig von der Lebensweise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sie lehnen die Sünde indirekt ab. Viele sagen nicht, ich lehne die Sünde direkt ab. Sie lehnen die Sünde indirekt ab. Das heißt, sie lösen sich los von was? Von der Umsetzung des Korans. Viele sagen, ich habe heute einen Aufsatz gelesen von einem Islamwissenschaftler, einem muslimischen Islamwissenschaftler, der heißt Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Ich kenne ihn auch persönlich. Fand ihn ganz interessant. Fand ich ihm nicht zustimme, das ist eine andere Sache. Und zwar, wo er sagt, und er zitiert hier einige Professoren, wie beispielsweise Hans Kühns, ein bekannter auch Theologe, christlicher Theologe, er arbeitet mit ihm zusammen. Er sagt, man kann die Schrift immer vielfach deuten. Also jetzt ist es nicht genau zitiert, also ungefähr. Das heißt, es gibt keine Deutungshoheit über die Schrift. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn man darüber nachdenkt, stimmt das. Warum? Weil wenn wir sagen auch, dass die Worte Allahs unendlich sind, so hat Allah Ta'ala jedoch zu den Menschen mit welchen Worten gesprochen? Mit den Worten der Menschen. Und die Menschen, Worte sind immer was? Endlich. Und dementsprechend kann man den Koran auch auf vielfache Weise verstehen, das ist richtig. Nur guck mal.
die Allah subhanahu wa ta'ala jetzt im Koran genau darauf gewartet, dass man ihn beliebig interpretieren kann, dass man im Grunde genommen aus dem Islam nicht nur ein Islam hat, sondern tausende Islam. Nämlich durch die Lebensweise unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Wallahi, wäre unser Prophet nicht gewesen. Die Rede hat nur einfach so vom Himmel gefallen. Plötzlich hätten sie die Muslime. Wallahi, wir wüssten nicht, wie wir den Islam richtig interpretieren sollen. Könnt ihr nicht, warum? Weil es ist nun mal so, dass die Worte, wie es richtig gesagt wird, auch die Worte einer heiligen Schrift, die das Koran und der Bibel und der Tora, die in der Bibel vorhanden ist, man könnte sie beliebig interpretieren. Jeder könnte etwas anderes hineininterpretieren. Aber durch die Lebensweise des Propheten soll auch ordentlich aussehen. Welche den Koran deutet, ist somit der Koran nicht nur in seinem Wortlaut bewahrt worden, sondern darüber hinaus auch noch was? In seiner Deutung. Subhanallah, guck mal, wie wichtig das ist. Und deswegen sehen wir, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sie ist eine Seite der Medaille der Bewahrung des Korans. Der Koran wurde mündlich bewahrt, wir können ihn fragen, wir haben das, er, durch seine Worte, und er wurde auch in seiner Deutung bewahrt, nämlich durch die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und da verstehen wir auch, warum gerade liberale Muslime so erpicht darauf sind und es ihnen so wichtig ist, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam als zweite Quelle des Islam auszubilden oder sie zu gering schätzen und sie zu einem, ihr eine ganz niedrige Stellung zuzuweisen. Das ist der einzige Grund. Weil sie dann nämlich ihre eigenen Begierden mit hineininterpretieren können. Und den Islam dann dieser Gesellschaft so anpassen können, dass im Grunde genommen es keinen Unterschied mehr gibt zwischen einem Muslim und einem Nicht-Muslim. Man ist voll und ganz assimiliert. Macht keinen Unterschied, ob du Muslim, Buddhist, Christ. Man sieht das ohnehin nicht. Weder in seinem Verhalten, noch in irgendeiner Weise, in einem Aussehen, noch in irgendeiner Hinsicht. Hauptsache, ja, du bist Muslim in deinem Herzen. Und deswegen, Al-Hafiz und Al-Hafiz, Allah Ta'ala, er hat den Koran bewahrt, so sei auch derjenige, den Koran bewahrt. In seinen Worten und in seinen Taten, indem du ihn nicht so umsetzt, wie ihn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam umgesetzt hat. Und deswegen, bewahre den Koran, wie es Allah von dir verlangt hat, indem er nämlich sagte, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Im Gesamten, Allah ist für euch ein hervorragendes, ein gutes Vorbild für all diejenigen, die sich Allahs erhoffen und den jüngsten Tagen Allahs viel gedenken. Das ist Al-Hafiz ebenfalls. Das heißt, Allah als Al-Hafiz dieses Universums im materiellen Sinne, als auch Al-Hafiz des Universums im geistigen Sinne, im moralischen Sinne. Und ich muss in beiden Formen jedenfalls derjenige sein, der ein Werkzeug Allahs ist, um das Universum zu bewahren vor dem Zusammenfall. Aber, meine lieben Geschwister, es geht noch weiter. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er ist auch Al-Hafiz des Menschen. Wie das? Indem nämlich Allah subhanahu wa ta'ala für den Menschen Engel vorgesehen hat. Hafaza, welche den Menschen bewahren. Ob Muslim oder nicht Muslim. Kein Unterschied. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat für den Menschen sogenannte Hafaza vorgesehen. Engel, welche nichts anderes zu tun haben, als den Menschen vor Schlechtem zu bewahren. Sie wenden von den Menschen Schlechtes ab. Sie wenden viele Schicksalsschläge von ihr ab, die eigentlich hätten treffen sollen. Und das sieht man manchmal wirklich so, gerade bei kleinen Kindern. Da fährt ein kleines Kind auf den Boden, das müsste eigentlich normalerweise, sagst du wirklich, das müsste sich den Kopf aufgeschlagen haben, aber subhanallah, irgendwie hast du das Gefühl, das ist wirklich eine unsichtbare Hand, welches dieses Kind davor geschützt hat. Das ist wirklich so. Nicht nur einmal, wie oft haben die Leute schon erlebt, wo du sagst, subhanallah. Da ist wirklich irgendetwas gewesen, eine unsichtbare Kraft, welche dieses Kind davor geschützt hat. Das sind die sogenannten Hafizin. Mit Hafiz kann ja auch gemeint sein, diejenigen, die alles bewahren, anhalten, aber auch gleichzeitig Engel, welche nicht bewahren, welche nicht behüten, welche Allah subhanahu wa ta'ala extra für dich eingesetzt hat. Aber dann gibt es noch eine Form von Schiff, von Bewahrung und Behütung Allah subhanahu wa ta'ala, die nur einer ganz besonderen Gruppe von Menschen zuteil wird. Nämlich welche Gruppe? Die Gläubigen. Inwiefern?
indem nämlich Allah subhanahu wa ta'ala als Mensch, der an Allah glaubt, der seine Gebote bewahrt hat, in besonderer Weise beschützt. Indem dich Allah subhanahu wa ta'ala nämlich unterstützt. Allah ta'ala, er sagt im Koran, inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala, er verteidigt die Gläubigen. Und dann sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der bekannte Prophet, die wir alle kennen, ihfadillah, ihfad, bewahre Allah, so bewahre er dich. Ihfadillah, tajidhu tujahid, bewahre Allah, so wirst du ihn vor dir finden. Er ist immer an deiner Seite, er ist dann da, wenn du ihn benötigst. Weil du nämlich zuvor was getan hast? Du hast sofort seine Gebote bewahrt. Und das Beste, was ich bewahren kann, überhaupt, das zeigt uns auch mal auf mit dem gleichen Wort, womit er sich auch selbst bezeichnet hat, nämlich وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ حَافِظُونَ. Zweimal im Koran, oder dreimal sogar, einmal in Surat al-Mu'minun, zweimal in Surat al-Ma'arij. Und diejenigen, die ihre Gebete bewahren, auf ihre Gebete achten, Allah. Wenn du das tust, dann sei dir sicher, wird Al-Hafiz und Al-Hafiz dich ebenfalls bewahren. Wenn du das bewahrst, was Allah am wichtigsten ist, nämlich deine Beziehung zu ihm, sei dir sicher, er wird ebenfalls deine Beziehung zu dir bewahren. Kommen wir jetzt, inshallah, wenn die Zeit vorangeschritten ist, zu einer weiteren Bedeutung von Al-Hafiz. Und zwar, Al-Hafiz und Al-Hafiz ist nicht mehr darauf bezogen, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Universum bewahrt, seine Botschaft bewahrt, den Menschen bewahrt, den Gläubigen im besonderen Sinne bewahrt. Vier Dinge, die wir erwähnt haben. Sondern Al-Hafiz und Al-Hafiz bedeutet auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dich Bescheid weiß, was du tust. Und all das, was du getan hast, auch aufbewahrt wird in einem Buch, wo alles niedergeschrieben wurde. Und Allah ta'ala nicht entgehen wird. Und du am jüngsten Tag alles vor Augen haben wirst, was du getan hast. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, قَالَ عِلْمُهَا عِلْدَ رَبِّي فِي كِتَابِ لَا يَضِيلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى. Er sagte, die Stunde, also das Wissen über die Stunde, er ist bei meinem Herrn im Buch. Und jetzt kommt es, mein Herr geht nicht in die Irre, noch vergisst er. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Allah ta'ala ist nicht vergesslich. أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. Allah subhanahu wa ta'ala alles aufbewahrt, alles festgehalten, aber sie haben es was? Sie haben es vergessen. Du hast vieles vergessen von dem, was du getan hast. Manchmal vergisst du sogar, was du gestern getan hast. Du vergisst, über wen du gelästert hast, du vergisst, über wen du schlecht gesprochen hast, du vergisst deinen Blick, den du auf etwas Verbotenes gemacht hast, du vergisst das Wort, mit dem du einem Menschen Schaden zugefügt hast. Du vergisst den schlechten Gedanken, den du hattest, den sogar umsetzen wolltest, all das vergisst du. Aber sei dir sicher, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird es nicht vergessen. Und alles ist niedergeschrieben. Jetzt stellt sich die Frage, wenn du jemand bist, dem das bewusst gewesen ist, und der sich angestrengt, trotz all dem vergessen hat, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala es am jüngsten Tag ihm leicht machen. Wie es unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam nämlich auch gesagt hat, als er sagte, يُدْنَا الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَضَعُ عَلَيْهِ رَبُّ الْعِزَّةِ كَنَفًا. Der Mu'min, der wird Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag nahe gebracht. Und Allah ta'ala wird seinen Schutz über ihn legen. Was wird dann geschehen? فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ. Und er wird ihn seine Sünden eingestehen lassen. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلَمْ تَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا بِيَوْمِ كَذَا وَكَذَا. Hast du nicht dies und jenes an jenem und jenem Tag getan? Woraufhin die Gläubigen sagen, Bala ya Rabbi. Ja, oh Allah, ich habe es wirklich getan. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich habe dich vor Bloßstellung und dies selbst geschützt und ich werde es dir weiter vergeben. Und er wird ihm nur die größten Sünden eingestehen lassen. Diese ganzen kleinen Sachen, über die wird Allah subhanahu wa ta'ala hinwegschauen, sodass er was bekommt, eine leichte Abrechnung. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ was? حِسَابًا يَسِيرًا. Und was denjenigen anbelangt, der sein Buch mit der Rechten erhalten wird, der wird eine leichte Abrechnung haben. Aber diejenigen, die sich nicht darüber bewusst gewesen sind,
für die das keine Rolle in ihrem Leben gespielt, die einfach vor sich hergelegt haben, so als würde es keinen Papst und keine Prophet geben. Was ist mit denjenigen? Sie werden am jüngsten Tag vor Allah Ta'ala stehen, zwischen ihnen und zwischen Allah wird es keinen Dolmetscher geben. Und Allah Ta'ala, er wird sie jede Sünde, wird ihnen jede Sünde, egal ob groß oder klein, vorstellen. Und er wird mit ihnen darüber diskutieren. Und was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam über diejenigen, mit denen bei der Abrechnung diskutiert wird? Was sagt er sallallahu alaihi wa sallam? Man nuqisha kisaba was? Ruhib. Mit wem bei der Abrechnung diskutiert wird, der wird was? Bestraft. Ja, keine Chance, der kann keine Chance ankommen. Warum? Weil man als Mensch so viele Fehler macht. Und wenn Allah gerade mit jedem Fehler diskutiert, dann bist du verloren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Wir sehen also, meine lieben Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Eigenschaft Al-Shif, welche durch seinen beiden Namen Al-Hafiz und Al-Hafiz vorgeht, alle unsere Taten festhalten wird am jüngsten Tag. Und dass er ebenfalls in seiner Eigenschaft Al-Shif sein Universum bewahrt, seine Botschaft bewahrt und seine Gläubigen bewahrt und die Menschen im Allgemeinen bewahrt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns denjenigen gehören lassen, welche diese beiden Namen verinnerlichen.